Also natürlich können wir uns nicht grundsätzlich verändern, aber wir haben natürlich schon einen Spielraum in unserem Verhalten. Wir können dazulernen, wir können anders reagieren, wir können uns anders verhalten.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht. Ich bin Cisa Trautmann.
Katinka Magnussen.
Und wir haben heute Oskar Holzberg da.
Hi, hi.
Oskar, du bist Paartherapeut, Diplompsychologe. Und was war das Dritte, was du vorhin gesagt hast?
Ach so, ja, das sind ja nur die Titel. Offiziell firmiert man dann unter psychologischer Psychotherapeut, schon ein unmöglicher
Titel. Schon eine schwierige Kombination, ja. Das stimmt. So, wir kennen uns schon seit ein paar Jahren. Ich war mit Michael schon vor ein paar Jahren bei dir und das ist jetzt heute sehr sicher nicht das Thema.
Nur wenn du willst.
Möchtest du gerne?
Ich finde, wir haben ein paar andere Themen. Weil, also Beziehungen sind ja immer einfach ein riesen Thema und im Moment ist es natürlich nochmal anders oder haben wir so
wir haben
andere
neulich
Bedingungen.
Gesagt, es ist ein totaler Brandbeschleuniger auf alles, was momentan irgendwo los ist. Also Corona ist ein totaler Brandbeschleuniger.
Das stimmt, das ist so wie so ein Brandbeschleuniger, ich sage mal wie ein Booster, wie ein Verstärker. Es ist einfach, was immer da ist, wird verstärkt. Wenn es gut ist, dann kann es auch noch besser sein. Wenn es schwierig ist, dann wird es entsprechend schwieriger.
Also was ist los in den deutschen Beziehungen gerade?
Naja, das eigentlich das, was immer los ist, nur dass, wenn es dann halt irgendwo sehr konflikthaft ist, wenn das Paar sich wirklich nicht versteht, wenn die schon sehr eskaliert sind, sprich also, dass sie kaum noch so in entspannte Zustände miteinander kommen, dann wird das natürlich ziemlich grausam, wenn man so aufeinander sitzt und sofort immer wieder miteinander aneckt und im Konflikt ist. Also das ist dann, und dann ist natürlich für etliche Familien mehr als Paare, aber natürlich die Paare sind ja dann in der Familie drin. Das Problem mit den Kindern, die die ganze Zeit zu Hause sind und alles aufmischen, ja, und
kenne ich gar nicht.
Wo dann irgendwie die Rollen auch ja nochmal wieder in Frage stehen und das heißt, hey, pass mal auf, jetzt hast du Homeoffice, jetzt kannst du auch mal mitmachen und die nicht wie sonst um 9 Uhr morgens verdrücken und dann abends um 20 Uhr hier wieder reinschneien oder so. Also da gibt's ja ganz neue Konflikte. Das ist, glaube ich, los. Und natürlich für Menschen, die auch noch unter sozial schwierigen Umständen leben und das heißt auch unter beengten Verhältnissen. Wenn du also mit 4 Kindern irgendwie in 3 Räumen lebst in einer kleinen Wohnung und wenig Möglichkeiten hast, dann wird es natürlich richtig hart.
Ja, ich muss gestehen, an der Stelle, das habe ich wirklich eigentlich fast jeden Tag in mein kleines Positivity-Tagebuch geschrieben, dass wir noch raus durften, dass wir uns noch bewegen durften, zumindest mit den Kindern, weil ich hätte mir das... Ich weiß nicht, wie ich das hätte machen sollen mit 2 kleinen Kindern, die sind 2,5 und 5, okay. In der Wohnung sein sollen für über Wochen, wie es zum Beispiel bei Freunden von Cisa uns auf Mallorca der Fall ist.
Ja, ja, wenn die du gar nicht raus darfst. Griechenland oder in anderen Ländern, klar.
Frankreich auch, glaube ich.
Ja, aber die ist ja für viele auch schon so, wenn sie beide dann Homeoffice haben und dann gleichzeitig die Kinder da sind und es dann irgendwie aufteilen müssen, wer macht wann was und wer kommt wann zu irgendwas. Das ist schon eine heftige Nummer. Und da muss man ja schon ein gutes Team sein, damit man das hinkriegt. Und da, wenn du kein gutes Team bist oder wenn das Paar kein gutes Team ist, dann wird es natürlich schwierig, weil das ist so ein bisschen so wie, als wenn du das Rettungsboot bauen willst in dem Moment, wenn das Schiff untergeht.
Ja? Guter Vergleich.
So, und das haut natürlich nicht hin. Also, wenn du das Rettungsboot dann schon hast, dann kannst du irgendwie überleben. Das heißt, wenn du als Paar schon die Strukturen hast oder irgendwie so gut miteinander bist, dass du kommunizieren kannst und dass du dich irgendwie auf was einigen kannst, dann kannst du dich auch so eine Ausnahmesituation einigermaßen regeln. Ja? Gibt ja auch was Tolles dran. Viele, die sich irgendwie so entfremdet von ihren Kindern fühlen, finden das dann prima, dass sie immer so viel Zeit haben mit ihren Kindern. Stellt sie dann aber vielleicht auch raus, dass, also keine ganz Unterschiede, dass man unterschiedliche Auffassungen hat darum oder darüber, wie man mit den Kindern umgeht, was immer schon mal so am Rande ein Thema war. Aber wenn jetzt alle plötzlich für so eine lange Zeit zusammenhocken, dann wird es natürlich auch nochmal richtig deutlich.
Mm, das stimmt. Was würdest du denn grundsätzlich sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt, zum Paartherapeuten zu gehen? Also Thema Rettungsschiff, nicht erst bauen, wenn
also,
das Kind
okay,
schon im
Mund ist. Ja, das ist ja sozusagen der Seenotrettungsdienst. Ich dachte ja nur Rettungsboote, die man selber baut. Aber okay, also der Seenotrettungsdienst. Naja, es gibt so Forschungen, wobei ich nicht genau weiß, wie die zustande gekommen sind, wo gesagt wird, also die meisten Paare gehen irgendwie etliche Jahre zu spät.
Mhm, das habe ich gelesen in einer deiner Kolumne.
Aber zu früh gehen bringt auch nichts.
Macht auch nichts. Es gibt es schon manchmal, dass Paare kommen und sagen, naja, wir wollen gar nicht erst, weil meistens sind es jetzt keine 18-Jährigen, die ihre erste Beziehung haben, ihre erste längere, sondern so aus der seriellen Monogamie. Und dann hat man irgendwann die Nase voll davon, dass immer wieder die Partner zu wechseln und sagt, okay, hier bleibe ich und hier soll es sein. Und dass die dann schon mal kommen und sagen, also wir haben jetzt gar nicht so ein richtiges Thema, aber wir wollten gerne mal, dass die da mal drauf gucken, was eigentlich... Ja, was könnte irgendwie bei uns...
Was könnte potenzielle Reibungsfaktoren
so
sein?
Ja, ja, ja. So einfach das Muster schon mal zu entdecken. Und sonst würde ich denken, ist es verdammt schwer, das zu sagen, wenn du merkst, guter Zeitpunkt ist, glaube ich, wenn man merkt, wenn man sich festgefahren hat, also diese Eskalation, muss ich ein bisschen erklären, die... Partnerschaft, oder nee, anders angesetzt. Kommunikation kreist immer. Mhm. Ja, also wenn wir, nehmen dich jetzt mal wegen, Franziska, okay. Mhm. Du sagst was zu mir, ich sag was darauf zu dir, darauf reagierst du wieder. Genau. So, also das kreist. So, und wenn wir jetzt da irgendwie in den Konflikt kommen und sagen wir mal, der häufigste Konflikt hat was damit zu tun, dass wir das Gefühl haben, du erreichst oder ich erreiche dich nicht oder du ignorierst irgendwas, was ich immer wieder versuche, dir mitzuteilen. Und dann kann das sein, dass das eskaliert im Sinne von, ich versuche es immer mehr und du wirst immer ungnädiger oder ziehst dich immer mehr davon zurück, bist immer genervter davon. Je mehr du dich zurückziehst und je genervter du bist, umso mehr habe ich das Gefühl, ich komme nicht bei dir an und umso mehr werde ich versuchen, dich zu erreichen.
Also zieht das sich sind die so, Schlinge irgendwie zu?
Das sind die typischen Kreisläufe und das sind diese Eskalationen.
Ich mache mir kurz ein paar Notizen.
Ja, bitte doch. Und das merkt man daran, dass man eben relativ schnell, weil das entsteht ja sozusagen eine Angst und eine Erwartungshaltung in uns. Unser Gehirn reagiert darauf und denkt, oh, gleich geht das wieder los oder ist das jetzt schon wieder so eine Anmache? Geht das schon wieder so? Also wir sind immer irgendwann in dieser Schlaufe, in diesem Kreislauf drin. Wir kommen da gar nicht mehr raus. Genau, negative Eskalation. Also es steigert sich. Und das merkt man ja dann, wenn es sozusagen um nichts relativ schnell hochgeht.
Ah, ja.
Also um Themen, die, wenn man sie sich angucken würde, gar keine Bedeutung hat. Aber man merkt, emotional ist man richtig angefasst. Man stinkt sauer und kocht vor sich hin. Wenn es einem dann gelingt, wieder aufeinander zuzugehen, das irgendwie wieder zu reparieren und zu befrieden, okay. Aber wenn einem das dann auch nicht mehr gelingt, also wenn man die schnelle Eskalation hat und gleichzeitig es nicht mehr wirklich gelingt, wieder in einem ausreichenden Maße in einen guten Beziehungskontakt zu kommen, das wäre für mich, glaube ich, so. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, um das zu definieren, aber so würde ich das vielleicht, könnte man eine hübsche Gleichung machen, kann ich jetzt nicht, aber so ungefähr, ja.
Aber was ist denn, also mir fällt da jetzt ein, wenn jetzt das Paar, so wie du es jetzt eben beschrieben hast, immer wieder in die gleiche Schleife sozusagen kommt.
Ja.
Gut, dann beruhigt es sich irgendwann wieder. Und dann muss danach ja irgendeiner wieder sagen von beiden, okay, lass uns jetzt nochmal hinsetzen, einmal wieder irgendwie Augenhöhe hinkriegen. Ist aber immer der gleiche Ablauf sozusagen. Dass dann immer der gleiche oder entweder sie oder er dann immer wieder nachher eindenkt und sagt, ja, okay, jetzt lass uns mal wieder einfangen.
Naja gut, aber da kommt es auch ein bisschen darauf an, was dann geschieht. Ne? Manche, also vielleicht in der Anfangsphase reicht es dann, wenn man sagt, ey, komm, das war doch jetzt doof. Ja, hast du auch recht. Okay. Aber irgendwann reicht das ja da nicht mehr. Irgendwann muss man ja dann wirklich da reingucken. Was waren da jetzt, was war jetzt wirklich los und was ist eigentlich los, dass wir uns dauernd. Und dann kommen eigentlich, wenn man das macht, dann kommen die Themen, die das ausgelöst haben, ja wieder auf den Tisch. Weil wenn es tatsächlich irgendwas gibt, wo ich das Gefühl habe, sie versteht da einfach nicht, was ich von ihr will oder sie weigert sich da oder umgekehrt du jetzt bei mir, dann wäre das ja immer noch ungelöst.
Genau.
Ja, und da müsste es dann erstmal, da kommen wir aber normalerweise gar nicht mehr zu, weil wir uns an irgendwelchen Sachen, oh Mann, musst du deine Brille jetzt dahin, verstehst du?
Klar.
So, und das dann wieder zu diesen Themen zu kommen und dann nochmal wieder anzusetzen, wenn, wenn ein Paar das schafft, das ist so, dann ist es fein. Ja. Und das machst du ja dann auch eigentlich in der Therapie, dass, dass also versucht wird, so würde ich jedenfalls meine Arbeit verstehen, irgendwie aus diesem, erstmal dieses Geschehen klar zu machen, dann das rauszukommen, ein bisschen drunter zu kommen und die Themen anzusprechen, die einem oder beiden wirklich auf der Seele liegen.
Was sind die Themen, die den Menschen meistens darunter, also es geht ja nie um, ist der Geschirrspüler jetzt ausgeräumt und ist der Müll runtergetragen? Was sind die Themen, die darunter liegen, die die Menschen bewegt?
Das könnte zum Beispiel ein Thema sein, wenn Arbeitsteilung ein Thema ist, wenn einer das Gefühl, also das ist ja, das könntest du so als Thema nehmen, das ein Thema ist bestimmt so ein Gefühl von Ausgeglichenheit. Das wird aber immer mehr zum Thema, je stärker das Gefühl ist, dass das nicht mehr existiert oder je mehr man im Konflikt ist. Und ansonsten kann es tatsächlich so ziemlich jedes Thema sein, aber natürlich gibt es diese großen Themen wie Geld ist ein Thema, Sexualität ist ein Thema, emotionale Nähe ist ein Thema. So, die sind so die häufigsten. Formuliert wird allerdings meistens ein anderes Thema und zwar sagen sie, also unsere Kommunikation ist irgendwie doof.
So. Und das heißt, übersetzt für dich?
Nur das heißt, die sitzen irgendwie fest in so einem Zyklus, in so einem, in so einer negativen Eskalation, können tatsächlich nicht mehr miteinander sprechen, weil sie sofort in Alarm sind gegenseitig und aufeinander reagieren und sich dann ganz schnell in dieses Steigerungsspiel hinein steigern. Und dann ist die Kommunikation natürlich schon gescheitert, bevor sie überhaupt angefangen hat. Also Kommunikation ist gibt es auch, ja, also dass da natürlich so Fehler gibt oder dass Dinge ungünstig laufen. Aber das spielt, glaube ich, auch immer erst richtig eine Rolle, wenn es schon konflikthaft geworden ist. Sonst sieht man darüber hinweg. Ja? Also wenn, ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn typischerweise gibt es ja das gerne, dass man im Konflikt dann über den anderen spricht. Also du, statt zu sagen ich, so würde man natürlich sagen, aus seinem Kommunikationsstandpunkt, nicht gut, gar nicht gut. Aber wenn die beiden sich gut verstehen und irgendwo cool miteinander sind, dann ist es auch okay, wenn ich dann sage, hey, weißt du, ich finde das irgendwie blöd, wenn du da immer deine Schuhe da, und dann sagst du, ja, stimmt, okay, ich kann dich auch woanders hinstellen. Fertig. Ja?
Okay.
Aber in dem Moment, wo wir einen Konflikt haben, dann bist du natürlich schon mal genervt und sagst, wer bestimmt denn hier, was hier zu geschehen hat? Ne? Und dann werde ich vielleicht wieder sagen, ja, aber du machst ja auch noch das, und dann bist du völlig sauer und sagst, kannst du mal von dir reden? Und dann sage ich, ja, okay, aber jetzt redest du ja über mich. Und dann,
genau. Also scheitert
alles. Ja?
Genau. Zum Thema Kommunikation. Ich finde es ja irrsinnig spannend, wo wir herkommen, also wie wir geprägt wurden in den Familien, aus denen wir kommen, in dem Fall aus den Beziehungen.
Ja.
Aus denen wir kommen, also den Beziehungen unserer Eltern. Du machst das ja schon ziemlich lange. Und was würdest du.
Das klang so ein bisschen und lebst noch.
Naja, aber du bist schon sehr erfahren. Das heißt, du kannst das beurteilen, was war jetzt vor, ich sag mal, 20 Jahren. Waren da andere Themen, also weil da andere Prägungen noch waren? Oder ist es eigentlich?
Ich frage mich, ob wir heute auch zu viel voneinander erwarten, einfach irgendwie. Also früher früher.
Damals.
Katinka ist erst 35.
Ja, die können gar nicht mitreden. Also.
So meine Großeltern, 67,5 Jahre verheiratet. Da war das alles ganz klar geregelt. Und mein Opa hat immer gesagt, du, wir haben eine ganz tolle Kommunikation. Und aber da war es auch alles ganz geregelt. Jetzt heute ist natürlich, ich sag mal, das Konfliktpotenzial, zusammen zu arbeiten oder ähnliche Jobs zu machen, beide berufstätig zu sein, eine Familie. Also ich stelle mir vor, wie kann man gleichzeitig der beste Liebhaber, der beste Freund, der Arbeitskollege, der eigentlich alles sein. Das war vielleicht früher... Ja, vielleicht war es sogar besser, wenn es getrennter war.
Fragezeichen, ne?
Naja,
es war vielleicht nur klarer.
Also, ja, also das sind natürlich so schleichende Prozesse. Insofern kann ich so eine Frage irgendwie, wenn du mich jetzt fragst vor 20 Jahren, muss ich erstmal überlegen, was war vor 20 Jahren? Das kann ich nicht so gut sagen. Aber natürlich, ja, es gibt schon Klientinnen, manchmal, die wirklich auch etwas älter waren, die wussten, obwohl das ein Thema ist, könnte man ein extra Thema draus machen. Aber die, wenn ihr Mann dann verstarb oder so, dann konnten die wussten nicht mal, wie man zur Bank geht sozusagen und wie man eine Überweisung ausfüllt und die waren völlig aufgeschmissen. Die wussten auch nicht, wie viel Geld da ist und die wussten gar nichts, weil die noch so relativ in diesem klassischen Modell gelebt hat. Leute, die in den 50er Jahren jünger waren, wehren sich immer ein bisschen dagegen, sagen, das war gar nicht so schlimm damals und so. Aber natürlich gibt's schon eine...
Ach doch, also meine Oma hat ihr Geld immer unterm Kopfkissen aufbewahrt, das weiß ich ziemlich
damit
genau.
Damit der Opa das nicht weiß, ja. Weil sie es abgezweigt hat vom Haushaltsgeld. Und dass ja schon zwei Prozesse sind. Das eine ist diese Gleichstellung bringt ja mit sich, dass dann die Frage ist, wer entscheidet? Wer entscheidet? Also man sagt immer so nett, wer entscheidet? Ja? Also das muss das Paar ja aushandeln. Und wenn es noch eine relative Arbeitsteilung gibt, die klar ist, also du hältst dich aus der Küche raus und ich halte mich aus dem anderen Kram. Ja. So, dann ist das schon mal minimiert und wenn es auch noch klar ist, dass, weiß ich nicht, es geht in den Urlaub und Papa wandert gerne und sagt, ja, wir wandern. Ja, und alle sagen, oh nee, aber okay, ja, wir wandern. Dann gibt es darüber keinen großen Konflikt. Wenn aber natürlich dann die Partnerin gleichberechtigt mitgeht und sagt, wandern finde ich ganz schrecklich. Ich will ans Meer und das findet er ganz schrecklich. Und die Kinder fangen ja auch noch, aber lassen wir die Kinder noch mal raus. Aber jedenfalls, also durch dieses Gleiche entstehen natürlich andere Konflikte. Es gibt so eine anthropologische Bemerkung dazu, dass es viele Kulturen gab, wo man, so habe ich das mal gelesen, wo man einen Zwilling immer getötet hat, wenn Zwillinge geboren wurden, weil das eben so ein Konfliktfeld war. Es war nicht klar, wer in der Hierarchie und in der Ordnung welchen Platz hatte, weil die ja gleich waren.
Oh.
So. Das wurde auch als Unglück angesehen.
Wahnsinn.
Aber das habe ich jetzt nur gesagt, weil das nochmal so auf eine andere Art zeigt, dass es nicht einfach ist, wenn man gleichgestellt ist. Wir finden das toll, das ist eine super Errungenschaft. Ich würde auch es immer befürworten. Aber es hat eben auch diese Frage, also wie finden wir zur Entscheidung, welche Richtung nimmt das jetzt so? Ja, viele Männer in Therapie, beobachte ich, haben immer das Gefühl, sie werden, also da ist irgendwie ein Konflikt und was sie dabei erleben, ist aber, sie will sich nur durchsetzen oder ich werde hier dominiert. Mhm. Was wahrscheinlich, also in meinem Verständnis auch sowas ist, dass natürlich auch von der Sozialisation, wir behandeln ja kleine Jungs immer noch anders als kleine Mädchen, also das ist ja noch nicht zu Ende. Ist ja unbewusst, geht das ja weiter, aber das ist da immer noch so ein Vorrang, der besteht ja auch gesellschaftlich immer noch so, also so einen Gender-Vorrang gibt für das Männliche sozusagen. Und dass das natürlich dann in einer intimen Beziehung wirklich radikal in Frage gestellt ist. Ja. Und wenn es dann so radikal in Frage gestellt wird, dass die Männer dann schnell das Gefühl bekommen, sie werden dominiert. Liegt vielleicht auch noch dran, also gibt ja diese Untersuchungen dazu, dass Männer, aber ich glaube, dass das eher ein, also weiß ich nicht, gibt da vielleicht auch einen genetischen Einfluss, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, dass der gesellschaftliche jedenfalls sehr wichtig und auf jeden Fall mindestens gleich groß, wenn nicht größer ist und der wichtigere, weil man ja dann Einfluss drauf nehmen kann, dass sozusagen Männer eher statusorientiert auch kommunizieren und Frauen eher auf Beziehung sich an Beziehung orientieren. Das heißt, das wird ja verletzt. Also Männer fühlen sich da, denken dann, es geht, also haben dann das Gefühl von dominiert werden, die andere oder der andere hat dann einen höheren Status. Also das ist einmal diese Gleichheit, die viele Probleme hervorruft. Und dann das, was du gesagt hast, würde ich voll unterstützen. Also natürlich haben wir viel höhere Ansprüche. Und zwar nicht nur, weil der andere jetzt alles sein soll, Sex, Gott oder naja, Göttin. Ja und ja, aber ich glaube, früher war das ja auch so, dann oder früher immer in Anführungszeichen. Ne? Also da ging es ja auch um Sexualität, da ging es auch um den Haushalt, da ging es auch um die Familie und das Geld und Vater sein oder so. Aber wir hatten nicht die Ansprüche daran. Ja? Mhm. Das war, also wir wollten nicht die super Eltern sein, vermute ich. Wir wollten sicher auch gute Eltern sein, aber heute sind ja manche Menschen schon, die kriegen ja schon keine Kinder, weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass sie Eltern sein können, die gut genug sind.
Oh. Woran liegt das?
An den Ansprüchen, an dem gesellschaftlichen Prozess, wo ich glaube, auch meine Innung, die Psychologen immer kräftig dazu beitragen. Also es gibt all diese wunderbaren Bücher und Aussagen und so. Und du möchtest das eben immer richtig machen. Mhm. Das liegt natürlich auch wieder an dem ganzen gesellschaftlichen Klima, an der Selbstoptimierung, wo wir und alle versuchen.
Ich wollte gerade fragen, welchen Einfluss haben denn Social Media da, wenn ich morgens das Netz aufmache und schon den Vergleich mit 5000 Muttis habt, die schon um 7 Uhr morgens perfekte Kuchen gebacken haben, Frühstück gezaubert haben, noch im Negligé top gestylt am Herd stehen.
Und Fingernägel lackieren.
Fingernägel sind schon lackiert um 7 Uhr.
Also soweit ich weiß, da gibt es so, ich weiß nicht, ob das nur an Jugendlichen waren, aber oder auch an Erwachsenen, gibt es so Untersuchungen, dass je mehr du dich da in diesen Social Media austobst und irgendwie in immer mehr Vergleiche du rutscht, umso schlechter geht es ja auch selbstwertmäßig. Mhm. Also das spielt schon eine Rolle. Absolut. Also ich glaube,
liebe Zuhörer, dass jetzt heute findet ihr uns nicht mehr auf Instagram, nicht mehr auf Facebook.
Würde mich ja entlasten an mancher Stelle. Das würde mich entlasten an mancher Stelle. Aber egal, das ist jetzt ein anderes Thema. Ich weiß noch eine ganz kleine Geschichte, weil ich das jetzt gerade spannend fand, diese Gender Frage mit diesem bisschen, wie ist der Mann oder wie ist die Frau? Und dann sind jetzt heute irgendwie alle gleichberechtigt. Ich habe vor, weiß ich nicht, einem Jahr einen relativ jungen Vater kennengelernt, der erzählte seine Geschichte. Die Frau hatte einen super attraktiven Beruf, war, glaube ich, Anwältin. Er hatte aber auch einen Mega-Beruf, war irgendwie bei Facebook oder ich weiß nicht was. Und die haben sich dann tatsächlich abgewechselt. Also ich weiß nicht, 2, 3, 4 Jahre hat der eine die Kinder gemacht, also er und sie dann auch. Mhm. Und er hatte dann irgendwie schon so ein bisschen was drin und erzählte dann eben irgendwann, dass ihn das so wahnsinnig frustrieren würde, weil er wäre den ganzen Tag so beschäftigt damit, also mit diesen zwei Jungs. Es wäre so kompliziert, bis die alle ihre Fußballtaschen, bis er das alles so gewaschen hätte und fertig hätte, dass die dann wirklich auch passend irgendwie bei ihrem Training sind und so weiter und so fort. Dann ist der abends total durch. Wenn die Frau dann nach Hause kommt, dann hat er die Kinder noch nicht im Bett. Und er sagt, und dann kommt meine Frau nach Hause und bringt und die innerhalb... Ja, gut. Dann kommt diese Frau nach Hause. Den Teil wusste ich jetzt nicht, habe ich nicht gefragt, leider.
So betrunken wart ihr noch nicht.
Genau. So, und dann kommt die nach Hause und bringt diese Kinder innerhalb von 2 Sekunden auf den Pegel runter, den er versucht hat, irgendwie über Stunden. Und die bringt die in aller Seelenruhe ins Bett und er ist eigentlich nur noch bedient.
Tja, da hat er noch was zu lernen, ne?
Ja, weiß ich eben nicht. Also muss man nicht manchmal akzeptieren, dass der eine so ist und der andere so. Und ich weiß nicht.
Es gibt sicherlich immer Situationen, ich würde das nur nicht so festschreiben, weißt du, das ist so, da gibt es eine schöne Untersuchung zu, da haben sie von relativ kleinen Kindern die Eltern, haben sie also befragt, sowohl die Männer als auch die Frauen, haben gesagt, wer kann besser mit den Kindern umgehen, ne? Und dann haben die Männer gesagt, die Frauen. Mhm. Und die Frauen haben gesagt, die Frauen. Und dann hat man, was man ja mal sehr schön machen kann, dann hat man so Videos gemacht, um zu gucken, wie die Interaktionen sind oder so.
Spannend.
Und dabei gab es keinen großen Unterschied. Also da haben sie gesehen, nö, können sie beide, wenn sich darauf einlassen, beide gleich gut. Aber das Stereotyp, das existiert noch in unseren Köpfen, ne?
Ah, ja. Ich weiß gar nicht, ich habe dieses Buch nie gelesen, aber ich erinnere, es gab einen Titel, der wurde mir natürlich mehrfach auch empfohlen und erwähnt, Väter machen es anders und Kinder lieben es. Ich glaube, dass da vielleicht auch an mancher Stelle viel zu viel Bewertung der anderen immer drin ist. Also wie machen es Väter, wie machen es Mütter? Ja, jeder macht es halt anders.
Klar, also aber bei dem Beispiel ist, okay, also der muss da irgendwie sich eingrooven, hat da irgendwie kein so gutes Händchen oder seine Frau hat ein besonderes Händchen oder sie haben das dann erst später gemacht und die Kids sind immer noch ein bisschen so, nö, der nicht oder keine Ahnung.
Also,
gibt's ja tausend Sachen. Aber ich glaube, was ja sonst in meinen Familien eine Rolle spielt, ist, dass Frauen schnell das Gefühl kriegen, okay, ich mache genau diesen Kram. Ich organisiere, wie die Jungs ihre Fußballtaschen zusammengerafft kriegen und dass sie alles dabei haben. Und dann gehen sie und dann räume ich auf und mache dies und das. Und dann kommst du am Wochenende und dann gehst du mit den Jungs auf den Fußballplatz und spielst mit ihnen. Und das finden sie natürlich super geil. Ja? So, und ich mache den ganzen Hintergrunddienst und du suchst dir sozusagen die Rosinen raus. Ja? Also das ist dann nervig. Aber ansonsten, klar, macht das. Also ich würde, das ist so typisch für diese Gesellschaft. So, dann Väter machen es anders als Mütter. Verdammt nochmal, jeder macht das anders. Und ich hätte so das Gefühl, dass es immer Phasen gab, wo gibt es so eine schöne Familienanekdote, wo dass die Kinder wenden sich zu dem, wo das besser geht für sie.
Ja,
ne?
Na klar.
Und auch so, wo sie sich besser durchsetzen natürlich.
Und wo es mehr gibt.
Genau, meine Tochter wollte irgendwas und ist zu meiner Frau gegangen und die hat gesagt, nee, passiert nicht. Dann hat meine Tochter gesagt, du bist doof und ist zu mir gegangen. Und dann habe ich gesagt, nee, geht nicht. Und dann stand sie in der Küche, hat gebrüllt, ich will zu Oma.
Ja. Sehr kluges Mädchen. Ja. Oh, herrlich. Du hast einmal in einem deiner vielen Kolumnen, hast du gesagt, oder da stand, ich bin nun mal, wie ich bin. Dieser Satz ist allein schon deshalb Unsinn, weil niemand bleiben kann, wie er ist.
Stimmt.
Ja. Ja. Wie viel können wir uns denn verändern und wo müssen wir auch sagen, nee, sorry, die Schuhe also bleiben einfach vorne im Flur stehen, weil ich das so will. Und ich mache die Zahnpasta, du, wenn ich zu, immer was ganz Banales
ja,
zu sagen.
Ja, das Zitat, was du da eben vorgelesen hast, das meint auch was anderes. Und zwar dieses, ich bin nun mal so, wird ja oft in irgendwelchen Auseinandersetzungen benutzt.
So.
Und dann ist es mehr so eine Art Abwehr, also wo jemand drauf besteht, ja, du musst mich schon so nehmen, wie ich bin. Mhm. Ja? Und das ist im Grunde eine Absage an die Beziehung, weil das heißt ja, es interessiert mich eigentlich nicht weiter, was du jetzt gerade brauchst oder wie das für dich ist, sondern so mehr wie Kaufvertrag. Du hast mich so gekauft.
Gekauft wie gesehen.
Gesehen wie gekauft, genau. Oder gekauft wie gesehen, egal. Und fertig. Aus die Laube und ich, no discussion at this point. Also es geht nicht irgendwie weiter. Und das ist ein Problem in Beziehung. Das kann sein, dass ich kann ja sagen, also kann ja dabei rauskommen, ich krieg das nicht hin, ich habe nicht den Blick dafür, es ist schwierig für mich. Aber wenn ich das dann anders vermittle und wir dann vielleicht gemeinsam überlegen, wie könnte das gehen, ja, also dann ist es ja eine andere Geschichte. Ich erzähle gerne die Geschichte von Freunden, die haben dann er war eher so, der irgendwie alles gern geordnet hat. Zum Beispiel Ordnung ist so ein typischer Komplex, wo ich denken würde, na gut, wenn du ordentlich bist, bist du ordentlich, das hast du gelernt. Und wenn du unordentlich bist, in den Augen des anderen, dann bist du halt jemand, der eine andere Ordnungsstruktur hat oder dem es auch verdammt schwerfällt, ja, der einfach nicht die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit dafür hat. Da gibt es sicher einen Spielraum, so, und der ist auch gut, wenn man den ausschöpft, aber jemand, der ein Chaot ist, den wirst du nicht zum Zwangsordnungsfanatiker umerziehen und umgekehrt.
Aber das haben wir auch nicht, genau.
Ja? Also da muss man schon irgendwie sagen, da gibt es auch eine Grenze. Aber die Frage ist ja dann, hey, wie machen wir denn das gemeinsam? Also das Beispiel war das dann ein paar, die haben dann sowas wie Kruschelschubladen eingerichtet. So. Das heißt, wenn irgendwo was rumlag, wo er dachte, oh, was ist das jetzt wieder? Ja, dann hat er das einfach da reingetan. So. Das fand sie zwar ein bisschen nervig, weil sie immer, wo ist mein Zeug? Aber dann nach einer Zeit dämmert ihr, ah, das muss dann irgendwo da sein. Und so, also jetzt nur mal so ein ganz kleines Beispiel, aber für was, wo man das dann lösen kann. Und also natürlich können wir uns nicht grundsätzlich, jedenfalls sehr selten, grundsätzlich verändern. Aber wir haben natürlich schon Spielraum in unserem Verhalten. Wir können dazu lernen. Wir können anders reagieren, wir können uns anders verhalten und darüber fangen wir auch an, anders zu empfinden und anders zu fühlen.
Aber dafür braucht es auch eine gewisse Achtsamkeit.
Erstmal eine Motivation. Du musst erstmal, das ist ja der wichtigste Schritt, dass du nicht nur alles nervig findest und die ganze Welt ist gegen dich oder deine Frau oder dein Mann geht dir auf den Senkel mit ihren ewigen Forderungen, bla bla bla, sondern du musst ja irgendwie auch diesen Schritt machen und diese Bereitschaft haben, dich in Frage zu stellen und sagen, okay, was sagst du mir da eigentlich und worum geht's jetzt eigentlich und wo ist auch meine Möglichkeit, wo ist auch mein Anteil? Das andere ist ja, das Gegenteil wäre, ne, ich weiß nicht, ob du da auch hin wolltest mit deiner Frage, so dieses dieses Projekt, was so ein unbewusstes Projekt, was in vielen Beziehungen rauskommt. Ja, ich habe ihn kennengelernt, ich habe schon gleich gemerkt, dass er ein bisschen zu viel trinkt. Ja?
Ach so.
Aber ich habe gedacht, das kriege ich hin. Hm. So, ich erziehe den anderen um. Oder ich habe ja gleich gemerkt, also der Verlässlichste ist er nicht, aber so, ne?
Für mich wird er anders.
Ja, genau. Ich schaffe das so, ja. Hm. Wirklich. Was war denn das? Fällt mir jetzt leider nicht ein. Ich hatte gerade ein gutes Beispiel dafür, wo
jemand versucht zu ändern?
Nee, wo jemand gedacht hat, ja, aber das ist nicht so schlimm.
So gravierend.
Ja, das kriege ich schon hin. Und das aber dann eben überhaupt nicht hinbekommen hat. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Vielleicht kommt es noch.
Kommt gleich wieder.
Aber das kenne ich auch von einer Freundin, mit der ich dann mehrfach auch gesprochen habe. Oder wir ganz oft eben bei jeder ihrer Beziehung dann wieder an den Punkt kam, dass ich so sagte, so, jetzt ist das Projekt auch, glaube ich, beendet. Ist dann auch nicht wirklich erfolgreich.
Sind das eher Frauen
gewesen? Also deswegen, das erinnert mich total daran.
Aber sind das eher Frauen oder eher Männer, die das versuchen, also die sagen, sie lernen jemanden kennen und dann, ja, habe ich schon immer gewusst, das war der und der Anteil und
Ich nehme es häufiger, also ich höre es häufiger von Frauen, wobei ich dann
ich frage mich gerade, ob Männer das so ein Bemuttern ist.
Männer im Verdacht habe, dass sie das einfach ignorieren. Also und das, also versuchen das von vornherein einfach ihre Vorstellungen durchzusetzen. Ja. Du meinst, es hat was mit Bemuttern zu tun?
Nee, ich habe mich gerade tatsächlich gefragt, woher das kommt. Dass wir das Bedürfnis haben, jemanden zu ändern und zu glauben, wir können jemanden ändern.
Ich weiß nicht, ich vermute mal, das hat ich weiß gar nicht, ob ich so tief ansetzen würde. Ich glaube, wir unterschätzen immer das Situative. Du lernst jemanden kennen, du findest, irgendwas ist wirklich gut und dann bist du auch noch in einer bestimmten Situation. Sprich, du warst jetzt 4 Jahre alleine oder du warst vorher in einer ganz scheußlichen Beziehung, hattest große Sehnsucht nach einem. Und dann triffst du jemanden, der ist zärtlich und einfühlsam, aber völlig unzuverlässig. So, und jetzt stehst du davor und denkst, scheiße, wieder nichts, ja? Oder
du denkst, naja, gut, das kriege ich hingebogen. Ja, genau. Eine Kröte müssen wir alle schlucken. Einfach eine Schicht Lack drüber, kriege ich schon hin.
Ja, genau. Ich glaube, das sind ja keine Überlegungen, wo man sich an den Küchentisch setzt und irgendwelche Strichlisten macht, sondern die passieren ja so nebenbei. Also so, du nimmst das wahr und später, wenn es dann ein Problem für dich ist, dann erinnerst du dich dann und weißt, ja, das war ja immer schon so. Und dann, was habe ich denn eigentlich damals gedacht? Ach, habe ich gedacht, das kriege ich schon hin. Ja, so.
Na gut, in diesem Anfangshormonrausch ist man ja auch.
Genau.
Also was passiert da bei diesem Anfangshormonrausch?
Was man denn macht, du interessierst dich für Hormone, ne?
auch interessiere mich für alles. Aber das finde ich natürlich ganz spannend. Also wie werden wir in diesen Themen überhaupt beeinflusst? Also kommen wir als ein Paket auf die Welt und dann ist da die Beziehung der Eltern und dann sind da aber auch die Hormone und dann ist da unsere Prägung und dann ist da die Gesellschaft und was sind die ganzen Anteile? Ich will jetzt nicht in alle in epische Breite eintauchen.
Das war schon ganz gut.
Wie viel haben wir?
So.
14 Minuten, 14 Stunden, 10 Minuten, 57 Sekunden haben wir, um darüber zu sprechen.
Okay, ja, brauchen wir auch. Das ist ja enzyklopädisch. Aber sag noch mal, was du. Mach mal eine Frage draus, die man innerhalb von weniger als 7 Tagen
beantworten kann. Was bringt uns, was ist dieses Anfangsgefühl, mit dem wir starten, in Beziehungen starten? Also, ich habe zum Beispiel heute, ich habe eine Freundin, die swipet da immer über Tinder, finde ich ja auch super spannend, was da immer passiert. Und da erzählen Menschen, sie leben in, ich weiß nicht, ich Mitte 40, keine Ahnung, bin in einer Beziehung. Es ist weder warm noch herzlich, suche also irgendwie Affäre, um bestimmte Themen auszuleben. So, okay, dann ist da irgendwie das Thema von vornherein gesetzt. Aber was ist diese Anfangschemie? Was ist die, wie kann ich es besser sagen?
Du hast es auch schon erlebt, also ich meine.
Ja, aber ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht, also ich kann es fühlen, aber ich kann es nicht verstehen. Also was passiert da? Was ist der Cocktail, wie das zusammengesetzt ist?
Der Cocktail, ich weiß nicht, ob jemand das ganz genau weiß, aber was du ja hast, ist einmal hast du sozusagen die Sexualhormone, die was mit deiner Lust machen, also hauptsächlich Testosteron, auch bei der Frau ist das hauptsächlich Testosteron. Und wenn das schon mal angesprochen ist, so, dann bekommst du, und das, wie das jetzt angesprochen ist, ist ein komplexer Prozess. Da ist die Attraktivität, die beruht dann auf gesellschaftlichen Normen, vielleicht aber auch auf irgendwelchen Übertragungen aus deiner Kindheit, weil sieht da ein bisschen aus wie dein Vater oder ist auf irgendeine andere Art aufregend. So. Also bist du auf jeden Fall erstmal da drin. Dann gibt es, das ist, glaube ich, eine Sache, die ganz wichtig ist, so quasi für die romantischen Gefühle. Aber es ist auch der Stoff, der uns sozusagen auf die Zukunft hin orientiert und immer so sagt, oh, das will ich nochmal haben. Also das ist Dopamin. Das ist so ganz, ganz wichtig dabei. Und dann hast du Oxytocin, das ist so das Bindungshormon, ja, was ja auch immer ausgeschüttet wird, soweit ich das weiß, jedes Mal, wenn du einen Orgasmus hast. Also ergibt das eine bunte Mischung und diesem Hormoncocktail, und da sind sicher noch andere, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe oder so gut bin ich da auch nicht drin. Dieser Cocktail, wenn du es auf hormoneller Ebene sehen willst, der pulsiert dann durch dein Blutsystem und du bist natürlich dann high. Das ist ja auch der Zustand. Also Verliebte sind ja nicht so ganz zurechnungsfähig auf eine bestimmte Art. Ja. Und also es gibt immer dieses starke Begehren, diese starke Anziehung. Es gibt aber auch eine Fokussierung so quasi auf alles. Mensch, du hast auch einen blauen Pullover. Magst du auch so gerne blaue Pullover? Oh, Ja, okay. Jeder zweite Pullover ist blau. Also, ja, aber es ist einfach diese, so eine leichte Wahrnehmungsstörung, weil du einfach so in diesem Tunnel bist. Und dann treten diese Bindungshormone in Kraft und du fühlst dich eben verbunden und möchtest einerseits romantisch schwärmerisch, oh, wann können wir uns wieder sehen, und andererseits schon innerlich verbunden, oh, ich fühle mich so alleine, wenn der oder die andere jetzt weg ist. Und so kommst du in die Beziehung rein. Ne?
Und dann irgendwann, und
dann fängst du an, langsam zu denken und
das
andere Sachen.
Wie lange dauert das? Ich meine, das, ich mal gelesen habe, dass es 9 Monate dauert, also förmlich eine Schwangerschaft. Bis es sich, also dass es dann so ein bisschen abebbt oder normaler wird. Und
ja, ist, glaube ich, unterschiedlich. Also die Zahlen, die ich so kenne, schwanken. Ich weiß es nicht, zwischen einem halben Jahr, manchmal vielleicht nur 3 Monate und bis zu anderthalb Jahren oder so. Also je nachdem, auch wie das, denke ich auch wieder situativ, unter welchen Umständen das Paar ist, wenn die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sich gleich in VW-Bus setzen und erstmal um die Welt fahren und viel Glück haben und alles toll ist und alles nur an den schönsten Orten und genügend Geld und so, ist natürlich anders, als wenn du irgendwie dann, weiß ich nicht, der eine gleich durch die Führerscheinprüfung fällt und der andere krank wird.
Man lernt sich kennen und es ist Corona.
Ja, genau, irgendwie so.
Und was ist denn der Trick?
Jetzt kommt, jetzt willst du hier die zehn Tricks.
Naja, also wir kennen das alle von diesem Verliebtsein und wir denken, boah, also das Leben geht nur mit dem oder mit der. So, und dann ist es ja irgendwann schwieriger und wie kommt das Paar denn da wieder hin?
Ja, da kommt es natürlich nicht wieder. Du kannst ja nicht zurückgehen.
Nee, aber
alte Weisheit der Griechen, du kannst nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen. Also kommst du da nicht wieder hin.
Nee.
Du kannst natürlich, das versuchen wir ja auch, du kannst sozusagen die guten Momente, die auch so ein, wo das Begehren da ist, wo so dieses, im Deutschen ist das schwieriger, weil wir das dann Verliebtheit würden wir es ja nicht mehr nennen. Die Amerikaner oder die Engländer sagen dann quasi, das wäre Romantic Love, also so dieser romantische Bereich, wo du den wieder irgendwie.
Die Liebesbeziehung.
Genau, wo du wieder so ein strömendes Begehren gegenüber dem Partner fühlst, wo du dich wirklich wieder aufgehoben und verbunden fühlst, wo du dann vielleicht nach anderthalb oder 3 Jahren doch nochmal wieder sagst, also ich glaube, ich liebe dich oder so. Ja, also so. Das suchen wir natürlich, das suchen wir immer wieder herzustellen. Aber das lässt sich natürlich nicht in der Form herstellen, sondern das sind dann vorher warst du da in, hast du gedacht, du bist in einem Ozean und jetzt denkst du, schön, dass es hier diesen kleinen Tümpel. Zum Aufwärmen gibt. Ne?
Oh, Wahnsinn. Ja.
Und du kannst auch ganz lange super gute Zeiten haben, aber das wird sich ja anders anfühlen. Also das ist ja nicht mehr sozusagen, wenn du es so wie in Wellen darstellen würdest, hättest du nicht mehr lauter so kurze, kleine, britzlige Wellen, sondern eher so lange, ruhigere Wellen, genau. So, die aber durchaus sehr schön sein können.
Genau, was ja eine lange Beziehung dann generieren kann, ne? Das stimmt.
Naja, und was das Gefühl dann in der langen Beziehung ist. Also du hast vielleicht immer einen Moment, dann guckst du den anderen an und dann fühlst du dich wieder so wie, und erinnerst dich. Aber meistens wirst du eher in diesem Bindungsgefühl sein von, wie schön, dass es den anderen Menschen in deinem Leben gibt und es gibt so ein Einverständnis und es gibt Vertrauen und du fühlst eine gewisse Geborgenheit, wenn es gut ist.
Ich bin fasziniert und gespannt zugleich. Ich denke mir, wir werden die 14 Stunden auf jeden Fall füllen. Gibt es denn, also was sind so Beziehungskiller aus deiner Erfahrung? Wo wir schon bei den
Beziehungskiller. Also Beziehungskiller sind, glaube ich, vor allen Dingen alles, was die Sicherheit in der Beziehung, und ich meine jetzt nicht, das kann auch die ökonomisch sein, aber die meine ich nicht, ich meine die gefühlsmäßige Sicherheit, also dieses in der Bindungstheorie würde man sagen, die Frage, bist du für mich da? Mhm. Ja, wenn man die nicht mehr beantworten kann mit einem Ja. Mhm. So, wenn das in Frage gestellt. So, darum sind ja auch Affären zum Beispiel zumindest eine Bedrohung für Beziehungen, weil es plötzlich diese andere Person gibt und du kannst die Frage, bist du für mich da, dann nicht mehr wirklich beantwortet kriegen, weil ja, wenn ich nicht gerade genau. So, ja, oder also und das schwächt das. Und dann auch alles, was sozusagen mit, sagen wir mal im weitesten Sinne, mit Betrug und Lügen und so zu tun hat, das sind auch Beziehungskiller, weil da auch das ist, worauf kann mich nicht mehr auf dich verlassen, dann habe ich kein Vertrauen mehr, dann geht diese Sicherheit und Geborgenheit auch verloren. Mhm. Da zählen, glaube ich, auch alles dazu, so das wäre noch so ein Bereich, so, wo es um Loyalität geht, um Zuverlässigkeit. Mhm. Also dieses Gefühl, da ist jemand, der steht an meiner Seite und ich kann mich auf ihn verlassen, auch in trivialen Dingen oder wenn es so. Ja, und das sind alles Dinge, die, würde ich mal so zusammenfassen, so Bindungsverletzungen sind. Mhm. Und wenn die nicht richtig geheilt sind, dann killen sie auf Dauer auch eine Beziehung.
Also ich fand ganz spannend, ist auch von dir, dass Fürsorge und Bindung heute nicht mehr ganz so wichtig sind wie ein Platz in der Beziehung, der sicher ist. Ja. Aber das passt da einfach mit rein.
Ja. Also Platz, ich hatte macht ja verschiedene Ausbildungen so und ein Lehrer, das fand ich ganz sehr schön, der hat immer gesagt, dass er denkt, dass das erste Bedürfnis, das wird sonst immer nicht beachtet, Platz ist. Also man kommt auf die Welt und wenn es keinen Platz gibt, also wenn es nicht Personen gibt, die einem einen Platz geben, ist man sowieso tot quasi. Mhm. Also man braucht diesen Platz und das ist dann aber jetzt nicht nur eine Überlebensfrage, sondern es geht auch darum, einen Ort zu haben, wo ich willkommen bin, wo ich auch emotional versorgt werde, wo ich gesehen werde, wo man für mich da ist, wo man im Grunde sagt, schön, dass du da bist. Also wenn ihr eure Kinder gekriegt habt, hoffe ich doch, dass ihr auch bei allem, was da noch dazu gehörte, im Grunde das tiefe Gefühl hat, schön, dass du da bist. Und ihr habt schon vorher angefangen, im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie Platz dafür zu machen und das Zimmer und die Wickelkommode und ich weiß nicht was. Aber vor allen Dingen auch das ist nur das Außen, aber das spiegelt ja auch das Innen wieder, also auch dann den Platz in euch zu finden, oh, wie wird das sein? Und dann kann ich nicht mehr so viel arbeiten und Oma muss kommen und so, also alles, was man dazu braucht. Und um das auch innerlich dann tragen zu können. Und wir brauchen dieses, ich denke, das ist sozusagen dieses Gefühl, bist du für mich da, so was ich gesagt habe, bedeutet auch, ich habe diesen Platz in deinem Inneren. Also ich komme in dir vor. Mhm. Wenn ich weiß, dass ich in dir vorkomme, das gibt mir eine Sicherheit. Mehr kann ich auch nicht bekommen, weil das Leben ist unsicher. Aber das, wenn ich das sicher weiß, dann gibt's eine Sicherheit. Mhm.
Du hast eben jemanden erwähnt, der dich sehr geprägt hat. Wer waren die Menschen, die dich so geprägt haben? In dem, was in allem, wie du dich einbringst in deine Arbeit als Therapeut, in deine eigenen Beziehungen zu Frau, Tochter oder Töchter, ich weiß gar nicht, du hast eine Tochter erwähnt.
Ich habe eine Tochter und zwei Söhne. Ja. Mhm. Ich bin nicht so ein guter Fan. Deshalb könnte ich jetzt nicht so sagen, oh, der oder die unbedingt. Es gab es gibt, glaube ich, also ich habe mir schon mal Gedanken darüber gemacht, über Lehrer, die ich hatte, aber ich habe das Gefühl, habe mir das ziemlich zusammengesucht. So, also überall, wo ich irgendwas entdecken konnte, was ich dachte, oh, das finde ich gut oder das gefällt mir.
Wo stöberst du? Sind das Bücher? Sind das?
Ich habe ganz viel, ich glaube, ich habe schon relativ früh angefangen, in meinem Leben ziemlich viel zu lesen. Also ich glaube, meine Ursprungsfamilie ist mir auch zum Teil irgendwie ein bisschen auf die Nerven gegangen. Und ich weiß, dass wir so ein Wochenendhaus hatten und das fand ich quälend, weil da musste man jedes Wochenende, fuhr man raus in dieses blöde Wochenendhaus. Oh. Und damals war das auch noch nicht, also Ende der 50er oder Anfang der 60er war das noch nicht so, dass man dann immer die halbe Klasse mitnahm, sondern da fuhr ich und dann meine kleine Schwester und dann die Eltern. Und die Eltern, die wirbelten dann da rum. Und da habe ich mir, das weiß ich, mit Bindfäden so im Wald, wo es so am dichtesten war, im Unterholz, hatte ich mir mit Bindfäden so ein Viereck abgezirkelt. Das war meins. Da hatte ich mir irgendwie eine kleine Bank reingestellt und da habe ich gesessen und gelesen. Mhm. So.
Und durfte keiner...
Nein, das war sozusagen okay. No-Go-Era.
No Entry.
Ja, genau.
Okay, früh gelesen. Finde ich ja gut.
Ja, viel gelesen und so. Und dann, ja, klar, gab es einen Lehrer, den fand ich sehr, sehr gut. Den mochte ich, weil er irgendwie so durch und durch anti-autoritär und eigen war. Und dann später... Studium zum Beispiel, das waren eher dann, da gab es eigentlich keine, also von den Profs oder so, da hat mich nichts angesprochen. Ich habe nochmal Germanistik studiert, so bis zum Zwischenexamen, zum Vorexamen. Da gab es einen Prof, den fand ich gut. Und dann später, klar, die Vielzahl von Therapeuten, die man dann hat, mit denen man Ausbildung macht, da habe ich natürlich bei.
Die ganzen Gespräche. Wahrscheinlich auch später mit deinen eigenen Klienten.
Ja, erstmal die eigene Ausbildung.
Ja, erstmal in der eigenen Ausbildung. Also, weil du ja dann.
Musst ja Stunden ohne Ende machen, wahrscheinlich.
Ja, damals war das ja noch nicht reguliert, sondern wir haben ja irgendwie. Ich habe das noch, die erste Ausbildung, die habe ich noch selber organisiert. Also weil es gab, gab es Körperpsychotherapie, gab es sozusagen in Deutschland gar nicht. Und dann aber man las damals noch ganz viel Wilhelm Reich und das fand ich irgendwie faszinierend, weil.
Finde ich heute noch spannend.
Ja, naja, heute würde ich es kritischer aus dem einen oder anderen Grund lesen, aber klar, es ist spannend. Und dann dachte ich, okay, also muss es doch irgendwo geben. Und dann gab es was in England und dann gab es was in Holland. Und ich habe die Leute dann angeschrieben und also selber dann hier die Ausbildung organisiert. Andere Studenten zusammengesucht und wir haben dann die Leute eingeladen. Also vor so Ende der 70er Jahre. Ich kann dir auch ein paar Namen nennen, wenn du das möchtest.
Nein, aber alles gut, aber
die sagen wahrscheinlich den wenigsten was. Okay.
Also eine meiner Lieblingskolumnen, die ich glaube ich am besten erinnert habe und mit denen man auch immer einen Trumpf hat bei jedem Abendessen.
Wow.
das ist dieses die große Frage: Was möchtest du lieber, Schatz, Blaumann oder Rotwein?
Ach so, ja.
Vielleicht kannst du davon noch ein paar.
Schwierige Frage. Kann ich beides blau
machen und rot trinken?
Ja, vielleicht magst du davon noch so eine.
Muss man dir erstmal erklären, was damit gemeint ist. Ne? Naja, also im Grunde ja, das war ja mal in den, weiß ich gar nicht, 90er wahrscheinlich, war das ja so ein großes Thema. Da gab es ja diese, wie hießen diese ganzen Bücher? Männer sind vom Mars und
von der Venus.
Genau. Und da stand ja nicht viel drin. Okay. Aber das, was da drin stand, war ja quasi so, dass es oft in Paaren so eine Art Missverständnis gibt, dass, weiß ich nicht, die Frau sagt, oh, weißt du, das heute mit den Kindern, das war wieder so ein Scheißtag und so. Und dann kam auch noch der Klempner und hatte das falsche Werkzeug mit und da musste ich den noch und bla 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 so. Und jetzt sind die Kinder und guck, die gehen nicht ins Bett und ich weiß auch nicht. Und dann sagt er, okay, welcher Wasserhahn tropft denn? Und ich bringe die Kinder erstmal schnell ins Bett. So. Hilfreich, aber geht vielleicht an dem Bedürfnis der Frau vorbei, weil sie wollte erstmal drüber sprechen, wie es ihr geht. Währenddessen er schon Blaumann die Ärmel hochkrempelt und sagt, jetzt machen wir mal. Oder noch eklatanter ist es, wenn jemand nach Hause kommt und sagt, oh Mann, das war vielleicht ein Mist heute mit meinem Vorgesetzten und so und ich weiß nicht, also ich glaube, ich werde da nicht glücklich und der Mann setzt sich dann hin und sagt, okay, also ich, weißt du, also finanziell ist das kein Problem, ich glaube, kannst du einfach kündigen, ja, so. Oh. Ja, so. Gut gemeint oder so, aber irgendwie, was kann man tun, was ist die Action? Wenn dessen sie vielleicht auch erstmal reflektieren wollte, was überhaupt für sie da passiert ist, wie sie sich gefühlt hat, also dass sie sich erstmal verstanden
fühlen soll. Es gibt dieses unfassbar gute Video, du hast es bestimmt schon 3000 Mal gesehen auf YouTube. Wir verlinken das mal in den Shownotes. Er und sie sitzen sich gegenüber auf dem Sofa und sie sagt, oh, ich habe solche Kopfschmerzen. I have a nail, also, genau, ja. Kennst du. Das ist wahrscheinlich das, worauf genau. Du gerade ansprichst. Ja, ja. Er versucht ihr zu sagen, ja, du hast da einen Nagel im Kopf, deswegen hast du Kopfschmerzen. Und sie will eigentlich nur in den Arm genommen werden. Sie interessiert den Nagel überhaupt nicht. Ja.
Aber das ist doch irgendwie jetzt nichts, was nur aus den 80ern oder 90ern kommt. Das finde ich ja sehr, sehr aktuell.
Ja, damals kam das so auf. Und das ist so entstanden. Dann. Ja, genau. Und das ist damit gemeint, dass man eben versucht, sich dessen bewusst zu sein. Und auch wenn das droht, schief zu gehen, und das ist ja dann leicht, wenn beide sozusagen das Konzept kennen oder ein bisschen Verständnis davon haben, dass man dann eben sagen kann, nee, Schatz, jetzt bitte keine Tipps, kein Blaumann jetzt. Mhm. Ich wollte einfach ein bisschen darüber reden, so.
Oder
umgekehrt, jetzt keine, ach ja, das kann ich auch verstehen, sondern jetzt brauche ich mal konkret Hilfe und was kann man tun? Also das ist so diese beiden verschiedenen Modi gibt, in denen man sich bewegen kann.
Also ist eine kluge Fragestellung von dem Partner zu sagen, was möchtest du denn von mir, Blaumann oder Rotwein?
Ja, ich denke, das ist so, also das ist ja das Problem in Partnerschaften. Meistens funktioniert ja alles nur, wenn das beide machen.
Ja.
Weil wenn du im Konflikt bist, geht sowieso nicht, dann wird das alles da untergerührt, auch dein Versuch aus dem Konflikt rauszusteigen, wird dir dann vielleicht vorgeworfen, also man hat das immer so gesagt, also das wäre Metakommunikation, also Kommunikation über die Kommunikation. Na, du bist im Streit, du bist im Konflikt und dann sagst du, hey, weißt du, irgendwie läuft das doch jetzt schief hier und vielleicht können wir mal gucken, das wäre also über das zu sprechen, was jetzt passiert. Und das ist natürlich ein guter Ansatz, aber wenn du wirklich im Konflikt bist, ist immer die Gefahr, dass der andere diesen Schritt nicht mitmacht. Mhm. Ja? Oh, komm jetzt ja wieder mit deiner Psychokacke. Genau. Ja? Hab ich überhaupt keinen Bock. Ja? Du weißt sowieso schon, wie alles läuft. Ja? Ich gehe jetzt so. Das kommt nämlich dann dabei raus. Und die Kommunikation dann zu reflektieren oder nochmal neu anzusetzen, würde man nur klappen, wenn das beide machen. Ne? Mhm. Und wenn einer jetzt nur diese Idee hat und sagt, nee, Schatz, jetzt steht dir das ja nicht zur Verfügung, aber sie könnte es erklären und sagen, ich möchte eigentlich nur, dass du mich da irgendwie verstehst und dann kann es ja gut sein, dass der andere sagt, was soll denn das jetzt? Ich gebe mir jetzt alle Mühe, du hast schon fast da angerufen für dich und das ist jetzt auch wieder nicht richtig. Also so, ne? Mhm. Also die meisten Sachen klappen wirklich, das ist das Schwierige in Beziehung. Klappen dann auch nur, wenn man sich so weit erreicht gegenseitig, dass sich beide darauf einlassen.
Mhm, auch das dann, ist auch ein schöner Satz.
Dann gibt es auch Möglichkeiten, aus Konflikten rauszugehen, was zu reparieren, was zu verändern. Mhm. Aber wenn das nicht gelingt, also die Grundvoraussetzung ist immer, den anderen zu erreichen.
Ja. Was würdest du, um auf unsere Anfangsfrage oder unser,
das, was,
wir vorhin, ja, das wiederhole ich jetzt nochmal. Das ist 14 Stunden her. Das Thema, die Hütte brennt in Zeiten von Corona, die Beziehungshütte brennt. Was rätst du Paaren momentan, die vielleicht jetzt lost sind, jetzt nicht gerade übermorgen den Schritt zum Paartherapeuten oder zur eigenen Therapie oder was auch immer schaffen, weil einfach dazu gar nicht die Möglichkeiten, Ressourcen da sind momentan. Was rätst du Paaren? Gibt's da?
Naja, so ein paar Notfall.
Dein Notfall-Kit.
So ein paar Notfallmaßnahmen würde ich denen raten. Das eine ist, wenn sie das merken, dass sie, und es geht noch zu sagen, guck mal, irgendwie verhaken wir uns ständig. Es ist echt kaum auszuhalten hier. So, dann so ein paar Regeln einzuführen. Eine Regel wäre zu sagen, okay, wenn einer von uns das Gefühl hat, das eskaliert jetzt hier schon wieder, kann er das abbrechen, aber er muss sagen, wann es weitergeht. Ja? Mhm. Also, dass man erstmal alleine abkühlt, weil man es gemeinsam nicht schafft. Mhm. So, dass man sagt, okay,
Time out,
1,5 Stunden sollte man vielleicht erstmal jeder für sich so sein. Und sollte sich aber dann auch innerhalb der nächsten 24 Stunden wieder treffen, um nochmal jetzt reflektierter und abgekühlter darüber zu reden.
Also nicht am Ende von Corona. Nicht am Ende von Corona. Genau, weil das dauert.
Kann ja noch 5 Jahre dauern, wir wissen das nicht.
Okay, das wäre Variante 1.
Also das zu unterbrechen. Dann natürlich so diese berühmt-berüchtigten Zwiegespräche, sprich, dass man, um diese Eskalation auch auszuschalten, einfach sagt, lass uns einfach mal, ich weiß gar nicht, was mit dir los ist oder ich weiß gar nicht, was in dir vorgeht und habe auch das Gefühl, du weißt gar nicht, was in mir. So, lass uns verabreden, wir setzen uns zusammen und jeder hat eine Viertelstunde oder 20 Minuten, so, einfach um zu sagen, was ihn im Moment beschäftigt und wie er das alles empfindet, auch wie er uns empfindet, also unsere Beziehung. Und der andere hört nur zu. Und dann wird gewechselt.
Ist das etwas, was du regelmäßig machst zum Beispiel?
Nee, ich bin auch nicht so gut, als Paartherapeut meinen Klienten Übungen zu geben, weil ich bin selber so undiszipliniert. Aber doch, das haben wir auch schon manchmal gemacht, aber mehr, weil wir es wussten, so wie automatisch, dass wir uns den Raum gegeben haben, dass erstmal der eine spricht oder dass wir einfach so, meine Frau ist ja auch Therapeutin, insofern können wir das.
Ich habe mich gefragt, wie läuft das ab? Also sitzt ihr dann am Tisch und therapiert euch gegenseitig oder wie finden dann Gespräche statt?
Heute bist du der Klient, nein!
Wir haben uns auch gedacht, da sitzen noch zwei Klugscheißer dann am Tisch.
Nee, das finde ich eigentlich, das finde ich was Gutes an unserer Beziehung, dass wir das eigentlich nicht in der Form machen. Und dass wir das irgendwie, ich kann dir das gar nicht sagen, also weil ich nicht weiß, wer ich wäre, wenn ich jetzt Brücken bauen würde oder so und wie anders ich da wäre. Mhm. Aber ich denke schon, dass wir das beide ein Stück weit gelernt haben, zuzuhören irgendwie. Mhm. Und dass wir das dann auch einsetzen und dass wir auch merken, naja, wenn wir jetzt da weitermachen, so, das führt zu nichts. Ja. Das wird dann nur, da fahren wir uns nur fest. Jetzt sind wir auch schon lange ein Paar. Also lassen wir das dann und manchmal bitten wir es auch auf sich beruhen und dann irgendwann, wenn es aber irgendwie so zwischen uns steht, dann wird einer von uns das dann auch, das Gespräch wieder anfangen oder es direkt ansprechen, sagen, irgendwie ist das so jetzt blöd, was ist denn da noch und so. Mhm. Also dass es so Klärung gibt. Aber für Paare würde ich das durchaus machen, auch viele so unabhängig davon, ob ich das empfehle.
Das war vielleicht auch ein schönen Gruß von Herrn Freud.
ja, also die Zwiegespräche, da waren wir das Buch
genau,
dazu.
Genau, das Timeout. Heißt,
Die Wahrheit beginnt zu zweit, Lukas Müller.
Okay.
Nur mal so als kleiner.
Ja, also aber ich habe dich eben unterbrochen. Du sagtest Timeout, um also rauszugehen und eine Stunde durchzuatmen und dann wiederzukommen.
Genau, und dann wieder zusammenzukommen. Das aber das Wichtige ist eben, dass man nicht unterbricht und sagt, so jetzt komm, das macht jetzt keinen Sinn und rausgeht, weil dann fühlt der andere sich natürlich abgeschnitten und ist nur empört, sondern muss sagen, okay, er muss sich darauf verständigen und muss sagen, jetzt nicht, aber dann. Und das auch wirklich dann den Moment festlegen. Dann diese Zwiegespräche, um im Kontakt zu bleiben, aber nicht in diese Eskalation sofort reinzukommen, sondern erstmal den Raum zu haben, sich auszubreiten und ich würde immer sagen, zuhören oder
sich zu versuchen, kann man noch anders sagen, zu fühlen.
Nein, verstehen ist wichtiger als verstanden werden in einer Beziehung. Mhm. Also wenn beide versuchen, den anderen zu verstehen, kommt mehr dabei raus, als wenn beide versuchen, verstanden zu werden.
Mhm.
Ja? Auch schön. Ich höre dir dann zu und du hörst mir dann zu. Und ich versuche nicht, dich zu eindringlich davon zu überzeugen, was in mir vorgeht. Und du versuchst nicht eindringlich, mich davon zu überzeugen, was in dir vorgeht. Sondern wir geben diesen Raum schon. Und wenn wir das wechselseitig tun, ist natürlich besser.
Mhm.
Dann denke ich, was auch wichtig ist, und das machen wahrscheinlich auch viele, ist, dass man nicht nur ein Paar bleibt, also dass man auch andere immer einbezieht, dass man auch mit anderen darüber, wenn es jetzt im Paar sehr konflikthaft ist, man auch mit anderen darüber spricht. So muss man gucken, manchmal ist das schwierig für den Partner, weil er dann das Gefühl hat, das ist illoyal und es wendet sich gegen ihn, er wird vorgeführt. Dann ist es auch wichtig zu sagen, du, ich finde, wir kommen hier nicht weiter. Ich rede mal mit Paula darüber, weil
die versteht mich so gut.
Ja, oder manchmal ist es auch tatsächlich so, dass man sagen kann, nee, die hat immer eine ganz gute Sicht drauf. Oder kann auch manchmal so deine Position sehen. Wir können ja im Moment nicht so gut mit anderen sprechen, also so zu dritt kann man auch, kleine Zoom-Konferenz, das kann man auch machen. Je nachdem, wenn Paare das können, manche können das ganz gut, das schriftlich zu machen, so, dass sie sich einfach, also sich jeder hinsetzt und einfach, wenn es jetzt richtig Konflikt gibt, richtig irgendwas ganz, ganz hart empfunden wird, so. Dass man dann hinsetzt und das aufschreibt und sich gegenseitig zu lesen gibt. Für manche Paare funktioniert das. Solche Dinge. Viel bewegen. So. Auch mal Zeit für sich haben, das ist, glaube ich, wichtig. Also auch gerade wenn du jetzt hier Homeoffice und Kids und ich weiß nicht so, dann ist ja eigentlich die Beobachtung, man schafft alles gerade so, aber nicht, man hat keine Zeit mehr für sich. Und dass man sich gegenseitig auch das zubilligt. Das fühlt sich ja dann schon immer so an, als wenn man unterstützt wird vom anderen. Also wenn der mal sagt, so, okay, komm, zieh dich mal zurück oder geh mal raus, was immer du machen willst. Ich übernehme hier mal den Laden ganz und du hast mal Zeit für dich. Und man tauscht das dann. Weil dann kann man auch wieder den Kopf ein bisschen klar kriegen und ein paar Dinge in sich vielleicht klären. So.
Ziemlich viele gute Ratschläge, Ideen. Vielen Dank. Ich glaube, wir sind.
Ja, möchtest du mit dem Endritual fortschreiten?
Ach so. Also, das haben wir dir vorher nicht gesagt, das hätten wir vielleicht vorher sagen sollen.
Das Endritual.
Klingt jetzt
mein
total
Ende nach.
Nein, also wir räuchern am Ende immer. Wir räuchern mit
Salbei.
Genau, amerikanischem Salbei und laden immer unseren Gast ein, dass er was ins Feuer tut, was er hier lassen möchte.
Ah, oh mein Gott.
Mhm. Deswegen an dich.
Soll das was Kleines oder was Großes? Oder man kann
das
sich da
kannst
irgendwas
du entscheiden,
aussehen?
Was du da so.
Wir hatten schon große Sachen auf dem Tisch.
Mhm. Ich weiß nicht warum, aber
ja.
Wenn ich irgendwas ausräuchern können würde, dann wäre das, glaube ich, menschliche Dummheit.
Okay.
Ich finde, wir wissen so viel mehr als. Und verstehen auch so viel mehr, als wir nutzen.
Mhm.
Und erleben das natürlich ja auch jetzt gerade in zunehmendem Maße, wie so Rückwärtsgewandtheit und Angst dazu führen, dass das alles nicht genutzt wird.
Mhm.
Und das fasse ich jetzt mal, das ist natürlich psychologisch viel komplexer, aber das fasse ich jetzt mal unter menschlicher Dummheit.
Sehr schön. Super. Merci.
Du meinst, dass wir eigentlich schon viel weiter sind als das, wo wir, das ist gerade dass wir gerade rückschrittig sind mit dem, was wir eigentlich schon über uns wissen und eigentlich
ja, jetzt im Zuge der politisch Krise,
ist es,
ne?
Politisch ja. Siehst du es ja irgendwie. Ja. Also wie ist es?
Ne? Da gehen wir rückwärts.
Gehen wir rückwärts und wir wissen, was Ungleichheit ausmacht. Wir wissen, gibt es eindeutige Untersuchungen, dass Nationen, wo die sozialen Unterschiede nicht so groß sind, sind overall zufriedener, glücklicher, die Menschen, mhm. Ja, wenn diese Unterschiede zu groß werden. Aber es aus Gier, Macht, ideologischen Gründen, wie auch immer, Ängsten, so passiert das Gegenteil. Ja? Mhm. Es wird nirgendwo umgesetzt. Wir wissen eine ganze Menge mehr über Beziehungen, als es uns gelingt, umzusetzen. Mhm. Ganz klar.
Entschuldigung, da ist das so laut.
Cheers. Das meine ich. Und es gibt irgendwie auch verschiedene Arten zu, also es gibt auch, wenn ich dir das so sage, Mentalisierung, also es geht da geht es um Denkprozesse im Grunde, ja, also mhm. Mentalisierung ist sehr einfach gesagt, dass ich mir vorstellen kann, was in dir vorgeht,
mhm.
Ja, und also und aber auch mir vorstellen kann, wie ich auf andere wirke. Also ich kann mir vorstellen, dich von innen zu sehen, also irgendwie so, mhm. Da fühlt sich jetzt wahrscheinlich das so. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, mich von außen zu sehen. Also so, das wird wahrscheinlich so auf andere wirken oder es kann in anderen das und das auslösen. Das ist ja ein mentaler Prozess.
Mhm.
Und den muss man lernen, kann man aber lernen. Aber wenn du nicht, wenn du nicht dazu, also wenn du zum Beispiel so Gesellschaften hast mit so ungünstigen Bedingungen, wo die Eltern autoritär sind oder wo sie das auch nicht können, dann werden sie halt nicht auf die Kinder zugehen und sagen, hey, was ist los mit dir? Bist du jetzt ärgerlich? Ich glaube, du bist ärgerlich, oder? Also ich stelle mir jetzt vor, was in dir als Kind vorgeht. So, das wäre so ein Lernprozess, ja, sondern da heißt dann, ey, du nervst, hau ab, ja, so, dann findet der Prozess nicht statt. Und auch so das Ganze, also, wo können wir uns frei entscheiden, wo sind wir unter irgendwelchen, leben wir unter irgendwelchen Bedingungen, die uns bestimmen, was heißt Struktur und was sind strukturelle Bedingungen, also was wirkt auf uns wie, so, davon haben wir auch ein Verständnis, aber viele Leute haben da kein Verständnis von. Das sind alles so Sachen, die mir da zum Räuchern einfallen.
Vielen Dank für deine Zeit, dass du gekommen
gerne
bist.
Gerne doch.
Oskar
vielen Dank für den Tee.
Sehr, sehr gerne. Und
sehr schöne bereichernde Stunde. Danke dir.
Vielen Dank.
Gut, vielen Dank euch.